Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigttext, so wie die Schriftlesung auch, aus dem Lukasevangelium und eine ganz bekannte Geschichte. Jesus ist im Gespräch mit den religiösen Führern seiner Zeit. Es steht ausdrücklich da, er hat mit den Pharisäern gesprochen. Und hat dann dieses Gleichnis erzählt. Lukas 16, Abvers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren. Und von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, gedenke Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, also der Reiche, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Ich habe vorher ein Zeichen bekommen, ich soll nahe ran ans Mikrofon. Bitte meldet Sie sich, wenn ich zu weit weg bin. Ich glaube, das passiert mir öfters. Liebe Gemeinde, das sind zwei ganz einfache Begebenheiten aus dem Wirken von Jesus, die wir jetzt in der Schriftlesung und im Predigttext gehört haben. Diese zwei Bibelabschnitte, die sind so einfach, dass sie auch in jedem Textplan von jeder Kinderkirche oder Sonntagsschule vorkommen. Einfache Geschichten und teilweise auch schön. Die Geschichte von Zachäus ist eine sehr schöne Geschichte und sie hat ein schönes Happy End. Das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus hat nur einen teilweise schönen Ausgang. Obwohl jeder sagen muss, der Ausgang, der passt doch irgendwie. Jesus ist ein Lehrer. Und er versammelte damals und heute Schüler um sich. Und Gleichnisse, Beispielgeschichten, die gehören ganz zur Unterrichtsmethode von Jesus. Wenn wir heute in der Schule oder in der Universität etwas lernen, dann sitzen die Schüler da mit einem Schreibblock oder mit einem Schreibheft und schreiben mit, was der Lehrer sagt oder an die Tafel schreibt. Damals gab es noch keine Notizblöcke und Pergament war teuer. Jesus hat Gleichnisse erzählt, die man sich ohne Aufschreiben Wort für Wort merken konnte, damit man es mitnehmen konnte. Und nicht nur die Unterrichtsmethode von Jesus war ein wenig anders als in unserer heutigen Schule, sondern auch das Unterrichtsziel. Das Ziel bei seiner Art, das Ziel bei unserer Art zu unterrichten ist, dass wir einen Sachverhalt lernen und verstehen. Und wenn man nachher in der Prüfung gefragt wird, dann wird abgeprüft, ob wir es verstanden haben und ob wir es mit eigenen Worten wiedergeben können. Ich glaube, so funktioniert Schule, gell? So funktioniert heute Schule. Sachverhalte lernen und dann einfach wiedergeben können, dass wir es kapiert haben, die richtigen Antworten geben können. Das Unterrichtsziel von Jesus ist, dass wir lernen, wie man lebt. Dass wir nicht nur wissen, wie es richtig ist und das dann aufsagen können, sondern dass wir anders leben lernen. Jesus hat sich damals schon von anderen Bibellehrern unterschieden. Er hat den Leuten gesagt, wenn ihr wissen wollt, ob ein Bibellehrer richtig liegt, ob das ein guter Bibellehrer ist, dann konzentriert euch nicht darauf, was er sagt, sondern schaut euch an, wie er im Alltag lebt. Dann wisst ihr, ob es ein guter Lehrer oder ein schlechter ist. Er hat auch öfters gesagt, lernet ruhig das, was sie euch sagen, aber lebt nicht so, wie sie leben. Im Alltag des Lebens, was wir lernen. Es gibt heute viel Streit um Glaubensfragen. Aber wer lebt sein Alltagsleben so wie Jesus? Jesus hatte sozusagen innerhalb seines Lehrplans einen Kurs oder ein Fach mit dem Titel Umgang mit Geld und Reichtum. Und zu diesem Fach, da hat er viele Unterrichtsstunden gehalten, teilweise in der Tat und teilweise halt in der Theorie, im Erklären, so wie es bei unserem heutigen Predigtext ist. Entschuldigung. Er hat in diesem Fach viele Schulstunden gegeben. Der Zachäus, das war ein Beispiel, wo Jesus etwas vorgelebt hat und wo dann einer sehr schnell sein Schüler wurde und der das dann schnell nachgelebt hat. Das war ein schneller Schüler, der Zachäus. Der hat es ganz schnell im Leben umgesetzt. Ein anderes Praktikum zum Thema Geld, also auch eine praktische Unterrichtseinheit, hat Jesus einmal mit einem reichen jungen Mann durchgeführt. Und dieser reiche junge Mann, der tat sich in seinem Praktikum schwer, weil Jesus von ihm und speziell von ihm verlangt hat, verkauf alles, was du hast. Das ist ja schon extrem. Und zieh mit mir mit, werde mein Schüler. Und dieser reiche junge Mann konnte in dem Praktikum dann, der war in dem Moment zumindest nicht in der Lage, das umzusetzen. Er hatte die Kraft nicht, den Glauben nicht, den Willen vielleicht zumindest in dem Moment nicht, umzusetzen, was Jesus ihm aufgetragen hatte. Das war aber nicht schlimm. Entscheidend ist die Frage, ob dieser reiche junge Mann danach in irgendeiner Form ein Schüler von Jesus blieb. Das ist die entscheidende Frage. Wir werden als Schüler von Jesus immer mal wieder versagen oder nicht uns das zutrauen oder nicht das tun, wozu Jesus uns ermutigt. Aber die entscheidende Frage ist, ob wir Schüler bleiben. Die Gleichnisgeschichte von dem reichen Mann und von armen Lazarus war eine Theoriestunde. Und es war eine Theoriestunde besonders für die reichen Frommen seiner Zeit. Jesus, ein wunderbarer Lehrer. Und noch einmal, uns ruft Jesus auf, seine Schüler zu sein. Jesus will nicht, dass nachher hier irgendjemand rausgeht und sich fragt, Mensch, habe ich zu wenig Geld gespendet? Ist meine Seligkeit gefährdet? Komme ich vielleicht wie der Reiche in die Hölle oder so etwas? Das ist nicht das Ziel von Jesus, dass wir da mit Angst rausgehen. Komme ich an einen Ort der Qual? Sondern sein Ziel ist, dass wir ihn fragen, was ist die nächste praktische Aufgabe, die du mir ganz persönlich geben willst? Wenn wir darum bitten, wiederholt in der kommenden Woche, da kommt bestimmt eine Antwort von Gott. Und dann kann es sein, dass wir vielleicht das nicht packen, was Jesus gern von uns hätte, aber dass wir dann nicht aufhören, Schüler zu sein. Eines vorneweg, das Problem des reichen Mannes im Gleichnis war nicht, dass er eine bestimmte Sache falsch gemacht hätte, sondern dass er sein Leben lang nicht mit Gott zusammenarbeiten wollte. Er wollte nicht Schüler von Gott sein. Ich hole da noch mal ein bisschen aus zum Thema Schüler sein. Es ist grundsätzlich so, wir Menschen sind, gerade was unser Tun anbelangt, immer der Schüler von irgendjemand, oder wir sind Schüler von irgendjemands, ja, von vielen Leuten, die uns was vorgelebt haben. Das heißt nicht, dass wir alles, was wir tun, auf den Einfluss von anderen schieben können, aber der Mensch funktioniert so, dass er sich Dinge abguckt. Wir haben alle von bestimmten Leuten gelernt, wie man lebt. Bestimmte Menschen haben unsere Standardantworten in Gedanken und in Gefühlen und im Handeln geprägt. Am Anfang unseres Lebens waren diese prägenden Menschen bei uns allen die Eltern oder die Verwandten. Später Erzieherinnen und Lehrer. Danach gab es bei uns allen eine Phase, da waren unsere Lehrer, unsere maßgeblichen Lehrer, Gleichaltrige. Und noch später waren es Berufsschullehrer oder Professoren, Vorgesetzte, Vorbilder oder Idole, die man sich dann selber aussucht. Dieser Vorgang ist in gewisser Weise auch selbstregulierend. Man merkt dann immer wieder auch, dass man früher mal was Falsches gelernt hat oder falsche Lehrer geachtet hat oder falsche Lehren von manchen Leuten. In unserer westlichen Kultur, da denken wir gerne, dass wir unsere eigene Person sind. Wir denken, dass wir unsere Persönlichkeit vor allem selbst formen. Wir sind aber sehr stark beeinflussbar. Wir werden von Dingen oder Menschen beeinflusst, denen wir Aufmerksamkeit geben. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit Jesus geben und seine Praktikumsaufgaben angehen, werden wir in ganz langsamen Schritten dazulernen, das lernen, was er uns beibringen will. Jetzt aber zum Gleichnis. Was hat Jesus den reichen religiösen Leuten seiner Zeit und auch uns zu sagen? Jesus erzählt, er war ein reicher Mann und der war nicht nur ein bisschen reich, der war steinreich, würden wir sagen. Er war in Purpur und feinem Leinen gekleidet. Das waren wirklich die teuersten, das war die teuerste Art, sich zu kleiden damals. Also, ja, und solche Kleidung hatte er täglich an. Er lebte alle Tage herrlich und in Freuden. So beschreibt Jesus seine Gleichnisfigur. Der hatte keine Depressionen. Der hatte auch keine Sorgen. Er war, kann man sagen, ein gesegneter Mann. Er war gesegnet. Nicht nur er, ganz offensichtlich, Jesus beschreibt ihn ja so, er hatte auch noch 5 Brüder und die waren wohl ähnlich, weil er wollte sie ja dann später warnen. Also er lebte in selber und in einer Verwandtschaft, denen es gut ging. Und das ist interessant, in der Familie dieses reichen Mannes, so wie Jesus ihn beschreibt, so wie Jesus diese Figur bildet in diesem Gleichnis, da hatte man Mose und die Propheten. Sie haben Mose und die Propheten, so lässt Jesus den Abraham zu dem Reichen sagen. Jesus beschreibt hier einen, der reich gesegnet und zumindest nach außen hin auch fromm war. Sonst hätte sozusagen der Himmel dieses Argument nicht bringen können, deine Familie braucht keinen besonderen Wunderboten, sie haben alles, was man zum Leben braucht, sie haben Mose und die Propheten, sie haben's. Und haben hieß damals nicht, dass man eine Traubibel oder eine Konfirmationsbibel im Schrank hat, wo keiner reingeguckt hat, das gab es damals nicht, sondern haben heißt, das im Kopf haben, irgendwie, so wie es damals üblich war, auswendig gelernt. Ein extrem reicher und ein Bibelkenner dazu. Dann ein extrem armer. Direkt vor der Tür des Reichen. Mit der Tür ist das Grundstückstor gemeint, durch das der Reiche jeden Tag aus- und einging. Das ist die Situation. Ein gesegneter, sorgloser, reicher Mann, der mehr hat, als er braucht, und direkt vor seinen Augen eine gequälte Kreatur. Jesus hat übrigens gerade über wohlhabende, fromme Heuchler ein anderes Gleichnis erzählt, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, oder das könnte man auch bezeichnen als das Gleichnis von den unbarmherzigen Kirchenmännern. Es gibt fromme Leute, die werden direkt mit dem Elend dieser Welt konfrontiert, aber sie haben Gründe, warum sie nicht zuständig sind. Ich bin zu jung, ich bin zu alt. Ich habe schon eine Aufgabe im Reich Gottes, auf die muss ich mich konzentrieren. Ich kann mich nicht um alles kümmern. Andere sind doch wohlhabender, kräftiger, jünger, gebildeter, die sollen das doch machen. Jesus sagt uns, seinen Schülern, an dieser Stelle zunächst einmal eines. Ihr seid zuständig für das Elend der Welt. Ihr seid zuständig. Er wiederholt das immer und immer wieder, zum Beispiel auch in diesem Gleichnis vom Weltgericht, wo er den König dann sagen lässt, ich war krank oder im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich bin zuständig. Du bist zuständig. Nicht für alles Elend dieser Welt, aber immer wieder für Elend, das direkt vor meiner persönlichen Tür liegt. Das Zweite, das Jesus sagt, nicht hier, aber an anderer Stelle, ich helfe dir. Und sogar, ihr werdet noch größere Taten tun als meine Taten, sagt Jesus. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Die Bibel ist voll von Berichten über Leute, die Gott in ganz konkreten Situationen für zuständig erklärt und die sich völlig überfordert fühlen. Kann jeder, ich glaube, da fallen jedem von Ihnen viele Geschichten ein. Der Mose, den Gott beruft. Und Gott sagt zu Mose, ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Und ich habe ihr Schreien gehört. Und dann sagt er zu Mose, und du bist jetzt zuständig. Und Mose diskutiert mit Gott und bringt alle Argumente, warum er das nicht kann. Zum Schluss ruft der Mose aus und sagt, sende, wen du senden willst. Und Gott lässt nicht locker und sagt, Schluss jetzt. Und er stellt ihm dann den Aaron zur Seite. Oder dieser Barak, Richter 4, der Angst hatte, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Und diese Richterin und Prophetin Deborah, die redet ihm ins Gewissen. Und ich glaube, dass der Barak sagt dann, wenn du mitgehst, dann mache ich's. Und zu zweit haben sie es dann gepackt. Oder dieser Johannes Markus, Apostelgeschichte 15, zuerst eine Art Drückeberger auf der Missionsreise und dann aber in späteren Anläufen, er ist dabei geblieben. Er ist Schüler geblieben, im späteren Anläufen nützlich zum Dienst. Das ist vielleicht ein wenig, ja, das gefällt uns vielleicht nicht, aber Gott liebt es, uns Aufgaben zu geben, die uns ein bisschen überfordern. Gott liebt das, uns Aufgaben zu geben, die wir nicht mit Leichtigkeit machen, die wir uns nicht zutrauen. Lasse ich mich von der Not um mich herum berühren, rede ich mit Jesus drüber? Oder gehe ich zur Tagesordnung über an meine Projekte, an meine Themen? Manchmal sagt mir Jesus zum Beispiel, geh hin, mach den Besuch. Oder Jesus sagt, du hast das Geld, gib mal eine größere Summe an der oder der Stelle, wo große Not ist. Jesus wird uns auch sagen, an der oder der Stelle nicht, wenn wir es mit ihm besprechen. Wenn wir in der kommenden Woche, ich habe es schon gesagt, dieses Gebet täglich vor Jesus bringen, Herr, zeige mir, welche praktische Hilfsaufgabe du mir jetzt geben willst, da wird Jesus auf jeden Fall eine konkrete Antwort darauf geben. Er wird uns aufmerksam machen. Von dem reichen Mann im Gleichnis sagt Jesus, dass er an einem Ort der Qual landete. Das Wort Hades, Totenreich, das da im Originaltext steht, das übersetzt Luther mit Hölle. War sicherlich deswegen, weil eben dieser Reiche ja zum Ausdruck bringt, da war es heiß, er wollte die Zunge gekühlt haben. Jesus weist mit allem Ernst darauf hin, dass es Menschen gibt, die nach dem Tod nicht in der Gemeinschaft mit Gott oder der Gemeinschaft der Gläubigen sind. Das gibt's. Und es wird wohl ein quälendes Erlebnis sein. Der Grund, warum der Reiche an diesen Ort der Qual kam, wird ganz am Schluss von dem, was Jesus sagt, deutlich. Der reiche Mann sagt ja zu Abraham, sende Lazarus zu meinen Verwandten, wenn sie ein bombastisches Wunder sehen, so werden sie völlig umdenken, Buße tun, steht da im übersetzt Luther. Buße tun heißt völlig umdenken. Buße tun, darum geht es auch Jesus. Das hat er, das war seine erste Predigt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denkt um. Der Reiche dachte, wir kriegen das hin mit den richtigen Ritualen. Der Reiche dachte, ich habe das jetzt verstanden. Wenn ein Armer vor meiner Tür liegt, dann muss ich dem helfen und dann klappt's. Mit den richtigen Ritualen in den Himmel kommen, das wollten auch die Pharisäer. Du musst vor allem richtig glauben und die richtigen Rituale tun, die Opfer bringen, die Gottesdienste besuchen, den Zehnten geben. Bestimmt hat dieser Reiche den Zehnten gegeben, das hat ihm auch nichts ausgemacht. Wenn du das alles tust, dann kommst du in den Himmel, sagen die Pharisäer. Wenn Menschen sich auf religiöse Rituale konzentrieren, dann spielt das alltägliche Leben mit den Lazarussen vor der Haustür keine Rolle. Und Gott wird dabei auch nicht benötigt. Man macht ja schon alles richtig und man weiß schon alles. Und ein fortwährendes Umdenken, ein fortwährendes Schülersein braucht man auch nicht. Man freut sich, dass man schon alles weiß. Jesus sagt durch das Gleichnis, wer, obwohl er die Bibel hat, nicht bereit ist, umzudenken, also Buße zu tun und von mir zu lernen, der ist auch nicht wirklich bereit, umzudenken, wenn durch ein Wunder ein Gestorbener wieder auferstehen würde und kommen würde und einem etwas sagen würde. Und ich füge hinzu, so jemand ist auch nicht bereit, umzudenken, wenn Gott selber ihm begegnen würde. So jemand würde höchstens versuchen, zu seinem Vorteil die richtigen Rituale zu tun. Druck, das ist jetzt ein wichtiger Satz, Druck bewirkt kein Umdenken. Druck, unter Druck können wir vielleicht irgendetwas anderes tun, aber wir denken nicht wirklich um. Gott könnte Druck auf uns ausüben, in vielfacher Weise. Wenn dieser Lazarus auferstanden wäre und den Leuten begegnet, dann hätte Gott Druck ausgeübt. Das wäre ja praktisch ein eindeutiges Zeichen gewesen, ich muss jetzt das und das tun. Und wenn Gott hier leibhaftig oder durch einen Engel, durch eine übernatürliche Erscheinung erscheinen würde, das wäre auch Druckausübung, das wäre zwar schön und wir wünschen uns das, es wäre aber zugleich auch Druckausübung. Weil in dem Moment, da haben wir keine Wahl mehr, da versuchen wir aus Angst dann irgendetwas zu tun. Aber Umdenken, Buße tun, das ist etwas anderes. Wir sollten auf keinen Fall Angst haben, dass wir, weil wir zu wenig Gutes getan haben, in die Hölle kommen. Gerade diejenigen, die sich um andere sorgen und die darunter leiden, dass sie so wenig tun können, die sind ja schon mitten im Umdenken. Gefährdet sind die, die meinen, alles richtig zu machen und die über die Not der anderen hinweggehen. Den Himmel verpasst man nicht um Haaresbreite. Etwa weil man ein gewisses Maß an guten Taten nicht erfüllt. Den Himmel verpassen diejenigen, die zu Gott sagen, ich brauche dich nicht. Ich will auch keinen engen Kontakt mit dir. Ich weiß schon alles, ich brauche keine Hilfe. Ich krieg das hin. Und der arme Lazarus, was sagt Jesus über diesen Armen, der wirklich nichts hatte, als täglich dieses Elend? Er wurde von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Das ist ein Bild, das sagt, er kam in die Gemeinschaft der Gläubigen aller Zeiten. Er kam dahin, nicht weil er arm war. Armut ist an sich nichts Gutes. Armut wird in der Bibel nirgends als etwas Gutes dargestellt oder als etwas Erstrebenswertes oder so etwas. Und wenn Jesus zu denen, die vor ihm sitzen, gesagt hat, selig seid ihr Armen, dann meinte er nicht, selig seid ihr Armen, weil ihr arm seid, weil arm sein ist etwas Schweres. Sondern er hat gesagt, selig seid ihr, weil ihr an der richtigen Adresse seid und weil das Himmelreich auch für euch offen ist. Ihr braucht euch nicht für ungesegnet halten, ihr braucht euch nicht für von Gott verstoßen halten. Das Himmelreich ist genauso für euch offen wie für die Reichen, die äußerlich schon als gesegnet dastehen. Man kann arm sein und doch sein Herz an Geld und Reichtum hängen. Man kann reich sein und kann seinen Reichtum zum Wohl der Mitmenschen verwalten und einsetzen. Wer mit Jesus lebt, der wird die Hilfe von Jesus, auch von seinen Engeln, im Leben und im Sterben erfahren. Wer mit Jesus lebt, und das sehen wir hier auch, wer mit Jesus lebt, der wird am Ende abgeholt. Auch wenn uns der Kleinglaube mehr oder weniger bis zum Schluss begleitet und das Sterben vielleicht schwer macht. Es kann sein, dass es uns in der Sterbestunde so geht, wie den Jüngern, die mit Jesus auf dem See waren und die geschrien haben in Panik, Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Das kann schon sein, dass unsere Sterbestunde so ist. Aber am Schluss werden wir abgeholt. Amen.